Ich habe meine Predigt überschrieben mit Jesus lässt sich nicht kaufen. Eine bekannte Geschichte aus Johannes Kapitel 2 in unserer Bibel auf der Seite 156 im Neuen Testament. Johannes 2, Vers 13 bis 25. Und der Juden Ostern war nahe. Und Jesus zog hinauf gen Jerusalem und fand im Tempel sitzen, die da Ochsen, Schafe und Tauben feil hatten und die Wechsler. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Ochsen, und verschüttete den Wechslern das Geld und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben feil hatten, traget das von dannen und machet nicht meines Vaters Haus zum Kaufhause. Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun mögest? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brechet diesen Tempel, und am dritten Tage will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und der Rede, die Jesus gesagt hatte. Als er aber zu Jerusalem war in den Ostern, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Bevor wir uns mit dem Text beschäftigen, möchte ich über Jesus Christus reden, über seine Gottheit und das falsche Bild, das viele Menschen von Jesus haben. Denn Jesus ist nicht der immer barmherzige, warmherzige, immer sanfte, lieblich redende, niemand etwas Böses tuende, göttliche Wanderprediger. Diesen Jesus gibt es nicht. Wer Jesu Liebe und Barmherzigkeit so interpretiert, kennt Jesus nicht. Denn Jesus ist, sagt die Bibel, der ewige, wahrhaftige Gott. Er ist der Herr über alles, der Schöpfer des ganzen Universums. Er ist allwissend, ohne Internet, allmächtig. Er ist auf dieser Erde sichtbar geworden als das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Denn Jesus kam als Sohn des lebendigen Gottes, der auch Gott selber ist. So kam er auf diese Erde, um mit seinem Tod am Kreuz und seinem vergossenen Blut für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Und jeder, der ehrlich um Vergebung bittet, über seiner Sünde Buße tut, Jesus als Herrn und Heiland im Glauben annimmt, der wird ein Kind Gottes. Dabei sagt die Bibel ganz klar, dass Jesus der einzige Mittler, der einzige Erlöser ist, der uns Menschen aus der ewigen Verdammnis und Hölle erretten kann. Denn nur Jesus war ohne Sünde. Nur Jesus war das von Gott zugelassene Opfer für unsere Schuld und für die Bosheit unseres Herzens. Das freie Geschenk einer ewigen und vollkommenen Erlösung gibt es nur bei Jesus und sonst nirgends. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und uns in den Himmel bringt, finden wir nur durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Nur wer erkannt hat, dass er ein elender Sünder ist, der Vergebung braucht und Buße tut und Jesus annimmt, kommt in den Himmel. Das alles hat nichts mit der Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde zu tun. Stattdessen hat es nur damit zu tun, dass ich mich vor Jesus demütige, Buße tue und ihn als meinen Herrn annehme. Aber das ist noch lange nicht alles, was wir unbedingt über Jesus wissen müssen. Johannes begegnet Jesus in der Offenbarung, in einem Gesicht am Ende der Bibel, Offenbarung 1, Vers 17 bis 18. Und dort schreibt Johannes, als ich, Johannes, ihn, das war Jesus, sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Jesus ist der Erste und Letzte und Lebendige. Das heißt, Jesus war vor allem und er ist am Ende von allem und nichts war vor ihm und nichts kommt nach ihm. Und Jesus ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, Jesus war schon immer da und er wird in der Zukunft auch immer da sein. Und er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das heißt, Jesus allein entscheidet, wer in den Himmel und in die Hölle kommt. Und Jesus sind alle drei Gerichte, die kommen werden, die in der Bibel vorhergesagt wurden, in die Hand gegeben. Er wird sie durchführen. Und nach Philipper 2, 10 bis 11 werden alle Menschen vor Jesus ihre Knie beugen müssen. Und alle werden bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr sei, ob sie das wollen oder nicht. Über diesen Jesus reden wir, wenn wir heute die Geschichte der Tempelreinigung anschauen wollen. Es geschah vor 2000 Jahren. Jesus stand am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Er war circa 30 Jahre alt. Vor unserem Text war die Hochzeit zu Kana, bei der Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein war das erste öffentliche Wunder, das Jesus getan hat. Und Jesus tat dieses Wunder, um seine Herrlichkeit, seine Vollmacht zu offenbaren. Und jetzt kam Jesus nach Jerusalem in den Tempel. Und er ist dort sehr vielen frommen Leuten begegnet. Mein erster Punkt, Jesus durchschaut verlogene Frömmigkeit. Johannes 2, 13. Und der Juden-Ostern war nahe und Jesus zog hinauf gen Jerusalem. Als Jesus in den Tempel kam, stand das Osterfest der Juden unmittelbar bevor. Der Juden-Ostern war nicht das Osterfest, das wir kennen. Bei unserem Osternfest feiern wir den Tod Jesu am Kreuz, seine Auferstehung, um uns zu erlösen. Aber das konnte damals ja noch keiner feiern, weil Jesus ja noch gar nicht gestorben und auferstanden war. Der Juden-Ostern war das Passafest, das wichtigste Fest der Juden. Das Passafest wurde zur Erinnerung an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten gefeiert. 2. Mose 12. Damit verbunden war das Ritual des Opferlammes als Erinnerung für das Schlachten eines unschuldigen und reinen Lammes zur Blutbesprengung der Türpfosten. So wurde verhindert, dass bei der 10. Plage, die Gott über die Ägypter gebracht hat, die Erstgeburt der Israeliten nicht vom Würgeengel Gottes getötet wurde. Dieses geschlachtete Lamm, das den Tod der Erstgeburt verhindert hat, ist ein eindeutiges Bild auf Jesus Christus, der als Lamm Gottes für unsere Sünde gestorben ist. Und Jesus zog hinauf gen Jerusalem. Denn auch Jesus war unter den vielen tausend Israeliten mit dabei, die das Passafest in Jerusalem feiern wollten. Und dann Vers 14, und fand im Tempel sitzen, die da Ochsen, Schafe und Tauben feil hatten und die Wechsler. Jesus sah nicht die Prediger, die schönen Gesänge, die Kerzen und was weiß ich, was es sonst alles gab. Er findet im Tempel Ochsen, Schafe, Taubenhändler und die Geldwechsler. Diese waren Teil der Pilger- und Tourismusbranche, die sich rund um das Passafest gebildet hatte. Opfertiere wurden verkauft, Geld wurde gewechselt, um den Pilgern, die von weit gekommen waren, ein Opfertier für den Tempel anzubieten. Dabei wurde sehr viel Geld verdient und ein großer Gewinn gemacht. Das heißt, der Tempel war voll von Menschen, denen es gar nicht um die Begegnung mit dem lebendigen Gott ging. Es ging nicht darum, die Beziehung zu Gott in Ehrfurcht zu pflegen und in Demut mit einem bußfertigen Herzen zu Gott zu kommen. Es ging nicht darum, Gottes Wort zu hören. Es ging nicht darum, Gott zu loben. Es ging nicht darum, seine Sünde vor Gott zu bringen, Opfer zu bringen, so wie es Gott seinem Volk im Alten Testament geboten hatte. Man war zwar im Tempel, wie es der Tradition entsprach, wie man es gewohnt war, aber die Liebe zu Gott, der über allem in unserem Leben steht, war nicht sichtbar und spürbar. Alle Dinge waren wichtiger, alle anderen Dinge waren wichtiger. Der eigene Geldbeutel, der eigene Vorteil, das eigene Wohlergehen, das eigene gute Gefühl, würde man heute sagen, stand weit über allem, was Gott geboten hatte. Keiner hielt sich an das, was Gott im ersten Gebot gefordert hatte. 2. Mose 20,3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das bedeutet seit über 3000 Jahren, was in 5. Mose 6, Vers 5 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Man liebte eben nicht Gott von ganzem Herzen, obwohl man im Tempel war, sondern man liebte vor allem sich selbst, sein Geld, seine Anerkennung, seinen Gewinn. Und man schreckte auch nicht davor zurück, sich auf Kosten anderer einen Vorteil zu verschaffen. Diese Gesellschaft, diese Versammlung im Tempel hatte nichts mit dem zu tun, was im Psalm 84 beschrieben wird. Psalm 84, Vers 2 bis 5, eine wunderbare Beschreibung eines Gottesdienstes im Tempel. Dort schreibt der Psalmschreiber, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlanget und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie Junge hecken, nämlich deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Von dieser Freude am lebendigen Gott im Haus Gottes in seiner Nähe war nichts zu spüren, als Jesus in den Tempel kam. Stattdessen sah Jesus nur den bösen Kuhhandel mit Ochsen, Schafen, Tauben und Geldwechsler, die diese heilige Stätte entehrt haben. Jeder wollte auf seine Rechnung kommen, Maximales für sich herausholen. Jeder wollte so viel Gewinn wie möglich machen. Und so ist das Gotteshaus zum wahren Haus verkommen. So ist der Tempel, in dem Gottes Ehre und Gegenwart gewohnt hat, zum Kaufhaus oder zur Mördergrube geworden, wie im Parallelbericht Matthäus 21, 13 gesagt wird. Gottes Häuser sind keine Kaufhäuser, bei denen man das Beste für sich herausholt. Gottes Häuser sind auch keine Unterhaltungsstätten für Menschen, die ihre Ohren für das Reden Gottes verschlossen haben. Und wir müssen uns alle fragen, wo wir in der Gefahr sind, mit einer falschen Haltung zu Jesus in den Gottesdienst zu kommen. Und ich habe nachgelesen, Konrad Eisler, ein Prediger in meiner Jugend, hat in der Stiftskirche jahrelang gepredigt. Er hat es wunderbar formuliert. Er sagt, wir kommen mit unseren Pfennigen der Anständigkeit und Jesus gibt uns selbstverständlich dafür seine ganze Gerechtigkeit. Wir bieten unsere Groschen der Freundlichkeit und Jesus gibt uns selbstverständlich dafür seine ganze Herrlichkeit. Wir kommen mit ein bisschen Ehrlichkeit und Jesus zahlt uns dafür selbstverständlich seine ganze Ewigkeit. Mit unseren schäbigen, stolzen Währungen, die im Lichte Gottes nicht einmal einen Pfifferling wert sind, wollen wir den Himmel und die ganze Seligkeit verdienen. Dabei ist uns nicht klar, dass wir alle völlig kaputt von der Sünde sind. Wie sagt die Bibel? Böse von Jugend auf. Elende von der Sünde zerfressene Menschen, die ohne Vergebung nichts als die Hölle verdient haben. Machen wir uns nichts vor. Jesus durchschaut uns alle. Er durchschaut unsere verlogene Frömmigkeit, auch meine. So wie damals Jesus die bösen Viehhändler und Geldwechsler auch durchschaut hat. Mein zweiter Punkt, Jesus reinigt sein Haus uns allen zum Segen. Johannes 2,15, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Ochsen, und verschüttete den Wechslern das Geld und stieß die Tische um. Jesus machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Jesus führt die Geißel gegen die Menschen, denen es im Tempel um ihren eigenen Vorteil und nicht um Gott geht. Jesus braucht nicht die vielen Leute, die es nicht ehrlich meinen. Jesus will nicht, dass Gottes Haus für menschliche Zwecke missbraucht wird. Wir sind als Gemeinde kein Ort für Egoismus und stolze Geschäfte. Wir sind kein Ort für irgendwelche Dinge, bei denen es nicht um Jesus geht. Persönliche Bereicherung auf Kosten anderer ist verboten. Persönliche Profilierung und Rechthaberei muss vertrieben werden. Jesus will deine Nachfolge, deine ganze Hingabe, wenn du sein Eigentum bist. Das hat er immer klar gemacht. Und wenn du zu Jesus gehörst und ihm nicht den ersten Platz in deinem Leben gibst, dann musst du damit rechnen, dass Gott die Geißel auch gegen dich und dein Leben führt. Das muss Gott tun, das will Gott tun. Jesus will dich reinigen und befreien von allem Ballast, der dich hindert, ihm nachzufolgen und seinen Segen und seine Hilfe zu erfahren. In unserer Geschichte reinigt Jesus den Tempel. Wenn wir zu Jesus gehören, dann müssen wir wissen, dass wir auch der Tempel Gottes sind. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 3, 16 bis 17. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Du kannst nicht im Frieden ein halbherziges Christsein leben mit vielen faulen Kompromissen, das geht nicht. Jesus hat dich nicht erlöst, damit du nur für dich und deinen eigenen Gewinn lebst. Jesus hat dich erlöst, damit du für ihn lebst, dass du zu einem fröhlichen Zeugnis seiner Gnade wirst. Jesus sagte in Johannes 15, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Und dann sagt Jesus in Johannes 15, 2, eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringet, wird er wegnehmen, und eine jegliche Rebe, die da Frucht bringet, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Jesus will, dass dein Leben Frucht bringt für Jesus. Und das ist auch der größte Segen für dich selber. Deshalb reinigt Gott dein Leben, so wie Jesus mit der Geißel den Tempel gereinigt hat. Jesus will, dass du die ganze Fülle der Gottheit erleben kannst. Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm, in Jesus, wohnet die ganze Fülle der Gottheit. Und wenn Jesus nicht den ersten Platz bei dir hat, dann hast du keine Ahnung von dem Reichtum, den du in Jesus haben kannst. Die Geißel in deinem Leben können viele Dinge sein. Es kann eine Krankheit sein, eine zerbrochene Beziehung. Es kann Not in der Familie sein. Es können finanzielle Schwierigkeiten sein, berufliche Probleme. Wir alle kennen die Geißel Jesu in unserem Leben. Jesus muss manchen Tisch umwerfen, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Er muss manchen Ochsen, manches Schaf aus dem Weg schaffen, damit uns endlich die Augen aufgehen. Ich weiß nicht, wie die Geißel Jesu bei dir aussieht und welche Geißel Jesus bei dir benutzt, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber eines weiß ich. Jesus will mit der Geißel gegen seine Kinder, und das ist sehr wichtig, er will nie peinigen, sondern er will immer nur reinigen. Und wenn du weißt, dass der Schlag, der dich getroffen hat, der Schmerz, der dazugefügt wurde, die Belastung, die du zu tragen hast, nie ein Instrument ist, um dich zu peinigen und zu quälen, sondern um dich zu reinigen und Jesus ähnlicher zu machen, dann hilft dir das sehr, dich immer mehr an Jesus zu klammern und ihm zu vertrauen. Davon spricht so ein Jeremia. Jeremia 29, Vers 11, sagt Gott, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Jesus wird beenden, was dir Not macht. Denn die Liebe Jesu zu seinen Kindern steht felsenfest, egal was kommt. Seine Liebe zu uns ändert sich nie. Und alles, was Jesus in unserem Leben tut, wird am Ende zu unserem Besten dienen. So hat es Jesus in Römer 8, Vers 28 versprochen. Jesus führt die Geißel gegen die Menschen, die in ihrem Haus eigene Ziele verfolgen, in seinem Haus eigene Ziele verfolgen und nicht Gott die Ehre geben und nicht das tun wollen, was Gott will. Und wisst ihr, das Problem sind nicht die Ochsen, die Schafe, die Tauben und die Geldwechsler. Das Problem ist nicht der Handel und der Gewinn. Das Problem ist der Ort, an dem das passiert ist. Es findet im Tempel, im Haus Gottes statt, und das hat dort nichts verloren. Wir alle wissen, dass der Missbrauch von Geld seit Jahrtausenden ein großes Problem in der Kirchengeschichte war und immer noch ist. Gottes Haus ist kein Kaufhaus, kein Ort, an dem man Geschäfte macht, um sich persönlich zu bereichern. Und deshalb lesen wir von Jesus, er trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Ochsen, und verschüttete den Wechslern das Geld und stieß die Tische um. Jesus diskutiert nicht, er verhandelt nicht, er greift zur Peitsche, weil es hier um sein Haus geht, um seine Gemeinde, um seinen Tempel, um seine Ehre. Geldgeschäfte haben im Haus Gottes nichts verloren. Und dann lesen wir weiter, Johannes 2, 16, und sprach zu denen, die die Tauben feil hatten, trage das von dannen und machet nicht meines Vaters Haus zum Kaufhause. Traget alles zum Tempel hinaus, sagte Jesus. Bringt alles weg. Das hat im Haus Gottes nichts verloren. Und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhause. Gottes Häuser sind keine Kaufhäuser. Gottes Häuser sind Vaterhäuser. Gottes Häuser sind Orte, an denen Menschen zu ihrem Vater im Himmel finden. Und im Vaterhaus wird nie bezahlt, im Vaterhaus wird nur geschenkt. Denn du kannst mit deiner Schuld und Sünde nichts bezahlen. Du kannst das, was du falsch gemacht hast, nie wieder gut machen. Du kannst nur Buße tun und das Geschenk der Vergebung durch Jesus annehmen. Und Jesus schenkt dir ewiges Leben, eine Heimat im Himmel. Das kannst du doch gar nie bezahlen. Der Wert der Ewigkeit ist unfassbar groß. Ich denke, das begreifen wir erst dann richtig, wenn wir bei unserem Heiland Jesus Christus im Himmel angekommen sind. Im Vaterhaus ist unfassbarer Reichtum, den wir sonst nirgends finden würden. Im Vaterhaus wird nie bezahlt, im Vaterhaus wird nur geschenkt, weil Jesus alles bezahlt hat. So ist das. Johannes 2,17, seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Sie dachten an Psalm 69, wo der Messias für das Haus Gottes eifert, gegen alle Verleumdung der Menschen und gegen allen Spott. So hat es Jesus hier auch gemacht. Es war ihm völlig egal, wie die Leute reagiert oder gedacht haben. Drittens, Jesus bezahlt mit Tod und Auferstehung. Johannes 2,18, da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun mögest? Die Juden fordern ein Zeichen von Jesus, das ihn berechtigt, die Viehhändler und Geldwechsler aus dem Tempel zu werfen. Dummes Zeug. Eigentlich braucht man kein Zeichen, wenn man Sünde beim Namen nennt. Es braucht kein Zeichen, wenn Leute vertrieben werden, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Es braucht kein Zeichen, wenn Menschen Jesus nicht den ersten Platz geben wollen. Wer Jesus ablehnt und ihn nicht haben will, der ist hoffnungslos und für alle Ewigkeit in der Hölle verloren, weil er seine Schuld und Sünde ohne Jesus niemals wieder gut machen kann. Er kann das nicht bezahlen. Und dann redet Jesus vom Tempel seines Leibes, vom größten Zeichen, das er geben wird und das nur Gott geben kann. Es ist das Zeichen seiner Auferstehung, das Zeichen seines Sieges über den Tod und alle Mächte der Finsternis. Johannes 2,19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel und am dritten Tage will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Natürlich waren die Juden nicht in der Lage, das zu verstehen, was Jesus hier gesagt hat. Sie sahen nur den sichtbaren Tempel, wussten nicht, dass Jesus von seinem Tod und seiner Auferstehung nach 3 Tagen gesprochen hatte. Aber wir wissen, dass Jesus tatsächlich am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Er hat sein Blut für uns vergossen. Er ist gestorben und auferstanden, damit wir Vergebung und ewiges Leben haben können. Das sind die Kosten, die Gott aufbringt. Das ist die Bezahlung Jesu für unsere Sünde. So hoch ist sein Preis gewesen. Aus Liebe zu dir und mir hat Jesus sein Leben gegeben. Und wenn wir zu Jesus gehören und seine Liebe und seine Geborgenheit und seine Zuversicht und seine Gegenwart und Kraft erfahren, dann wollen wir nicht vergessen, wie teuer das für Jesus war, uns Vergebung und ewiges Leben zu schenken. Zu schenken. Es hat ihn sein Leben gekostet, um uns zu erlösen, uns eine ewige Heimat im Himmel zu geben. Und dann lesen wir, wie Johannes in seinem Evangelium in die Zukunft blickt, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war. Und er sagt in Vers 22, da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und der Rede, die Jesus gesagt hatte. Nachdem die Jünger Jesu und 500 andere Leute Zeugen der Auferstehung Jesu geworden sind, glaubten sie, was Jesus damals bei der Tempelreinigung gesagt hatte. Was muss das für eine Erfahrung für die Jünger Jesu gewesen sein? Was für eine Freude kam in ihr Herz? Mit der Auferstehung Jesu wussten die Jünger, dass alle Verheißungen, alles, was Jesus gesagt hatte, sich erfüllen wird. Tod und Krankheit, unter der wir alle leiden, haben nicht das letzte Wort. Schmerzen und Leiden sind überwunden, weil unsere Heimat im Himmel ist. Und auch wenn wir hier auf dieser Erde durch manche Not gehen, so wissen wir doch, dass wir zu Jesus gehen, der uns erlöst hat, der uns unendlich geliebt hat. Offenbarung 21, Vers 4 bis 5. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Wie herrlich ist das denn? Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, da ist Jesus gemeint, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Jesus macht alles neu. Deshalb, bis das passiert, schauen wir immer auf Jesus, egal was uns begegnet. Er ist unser Herr, der allmächtige Gott, an dessen Hand wir alle ganz sicher ans Ziel kommen, weil wir sein Eigentum sind, weil wir zu ihm gehören. Und dann wechselt das Thema und redet von vielen Menschen, die Jesus zuhörten, an ihn glaubten. Und Jesus fragt jeden von uns, wie wir zu ihm stehen, ob wir bereit waren, Buße zu tun und Jesus anzunehmen. Und das ist mein 4. und letzter Punkt. Jesus weiß genau, wo du stehst. Johannes 2, 23. Als er aber zu Jerusalem war, in den Ostern auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war. Hier steht, Jesus kannte sie alle. Er kennt dein sündiges Herz. Er kennt deine Bosheit, deine Falschheit, deinen Stolz und meinen Stolz. Niemand muss Jesus etwas über dich sagen. Er durchschaut alle deine Gedanken. Er kennt jede Ecke deines Herzens. Jesus wusste wohl, was im Menschen war. Machen wir uns und machen wir ihm nichts vor. Alles Heucheln bringt nichts. Der Mensch ist ein Sünder, böse von Jugend auf. Wir alle sind aus sündigem Samen geboren, sagt die Bibel. Da ist nicht gerecht, auch nicht einer. Wir haben ein trotziges und verzagtes Herz. Und Jesus weiß das. Deshalb vergiss dieses Schauspiel. Kein Mensch kann Gott täuschen. Gott durchschaut alles in unserem Leben. Er kennt deine Gedanken von ferne. Was für ein Segen ist es, wenn wir dann wissen, dass Jesus unser Heiland und Erlöser ist. Dann kannst du immer ehrlich zu ihm sein. Er weiß sowieso alles über dich. Er kennt dein Versagen und er liebt dich trotzdem. Du bist sein Kind. Du bleibst für immer sein Kind. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, du bist der allmächtige Gott und das ewige Leben. Du hast alles für uns bezahlt. Von Anfang an hattest du immer nur das Beste für uns im Sinn. Gib, dass wir uns dir verschreiben, für dich leben. Und vergib uns unseren Stolz und Hochmut, mit der wir dir so viel Mühe machen. Danke, Herr Jesus, für deine Vergebung und für deine Gegenwart und Liebe. Amen.